So. Aufnahme läuft. Ja, hallo. Schönes neues Jahr erstmal. Wir sind sozusagen on Tour. Fabian Wittke ist im Urlaub. Den werdet ihr trotzdem hören in dieser Ausgabe. Aber ich wollte dann doch nicht alleine im Studio stehen und habe gedacht, ich gehe mal auf Reise. Und jetzt laufe ich hier durch den Sand. Ihr hört das Meer vielleicht rauschen. Die Sonne scheint. Es ist aber saukalt. Wir haben 7 Grad und ich bin nicht irgendwo in die Ferne geflogen, sondern mit dem Zug nach Rostock gefahren und bin auch nicht alleine.
Hallo, ich bin Marie-Louise Dreger und wir haben jetzt noch genau ein halbes Jahr bis zur Olympia.
Genau, und 7 Monate bis zu den Paralympics.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Arbüchen!
Go to Tokyo to go, der ARD-Olympia-Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
Ja, herrlich ist es hier. Im Norden sagt man steife Brise. Es ist sehr windig. Sind Sie oft hier?
Ja, also ich bin, kann man schon sagen, ein Küstenkind. Ich liebe es einfach, an die Ostsee zu fahren. Es gehört zu mir, ist ein Teil von meinem Leben. Und es ist mein Rückzugsort, um meinen Kopf frei zu kriegen, vom Wind freiblasen zu lassen, sage ich einfach mal. Und ja, ich liebe es einfach, hier zu sein, spazieren zu gehen, das Meer auf sich wirken zu lassen, die Sonne auf sich wirken zu lassen. Ist entspannt.
Sonne haben wir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, die so durch den Wald links von uns noch sich durchkämpft, durch die Bäume. Es ist tatsächlich blauer Himmel über uns, aber es ist eben wirklich sehr frisch. Hinter uns, weit hinten, ist Warnemünde. Das ist sozusagen so der Küstenort, Hafenort von Rostock, ne? Mit dem Leuchtturm, den man da sieht. Und vor uns, weiter hinten, so die berühmten Kreidefelsen, wie man sie von der Ostsee kennt. Ja, es spitzt sich langsam zu. Sie wollen zum 5. Mal zu Olympischen Spielen. Und in den nächsten Wochen entscheidet sich jetzt noch nicht, ob sie dabei sein dürfen. Aber um es deutlich zu sagen, der Traum könnte schon platzen. Wir machen mal so ein kleines, was bisher geschah. Also Marie-Louise Dreger war schon 4-mal bei Olympischen Spielen, hat den großen Traum, nochmal zu Olympia zu kommen, dann nach Tokio. Sie ist auch mit ihren jetzt 38 Jahren immer noch eine der besten Leichtgewichtsruderinnen der Welt. Ist schon 3-mal Weltmeisterin geworden, zuletzt im Sommer bei der WM im leichten Einer. Der ist aber nicht olympisch, deswegen will sie mit den leichten Doppelzweier nach Tokio.
Ja, wir haben in 6 Wochen unsere nationale Ausscheidung. Da treten alle leichten deutschen Doppelzweier gegeneinander an in 3 Rennen. Und der schnellste von diesen 3 Rennen darf die Nachqualifikation im Mai antreten. Die anderen sind damit schon ausgeschieden, raus, Saison zu Ende oder was auch immer.
Also es kann nur einen geben, beziehungsweise 2, weil ihr seid ja zu zweit im Boot mit Finny Sturm zusammen. Und Stürmisch, genau. Und auf dieses Rennen bereitet ihr euch jetzt vor, darüber sprechen wir gleich. Ich sage euch jetzt erstmal ganz kurz, was wir noch vorhaben in dieser Folge. Ich kann euch schon mal sagen, wir berichten tatsächlich von 5 Kontinenten. Glaubt man gar nicht, ist aber so. Wir haben Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler bei der Europameisterschaft begleitet. Wir starten mit den beiden Leichtathleten Gina Lückenkämper und Phil Groller ins neue Jahr. Wir haben eine Reporterin, die zum ersten Mal Olympische Spiele für die ARD begleitet und die sich jetzt schon, wie sagt man so schön, akribisch darauf vorbereitet und uns so ein bisschen teilhaben lässt. Und wir schalten zu unserer Korrespondentin nach Tokio, wo die Kosten total aus dem Ruder laufen.
Apropos.
Entschuldigung. Ja, nee, ist alles gut. Sie wollen nach Tokio. Der Gegenwind war lange groß. Wir haben eben schon gesagt, jetzt haben sie den Sturm. Finny Sturm an ihrer Seite, ihre Partnerin im leichten Doppelzweier. Mit ihr wollen sie sich qualifizieren für dieses eben schon genannte internationale Olympia-Qualifikationsrennen im Mai. Wie gut passt das Zusammenspiel schon?
Ja, wir haben auch in den letzten Wochen sehr akribisch dran gearbeitet. Auch bei den kalten Temperaturen hier in Rostock waren wir auf dem Wasser. Und es wird von Mal zu Mal, von Training zu Training, wird es immer besser. Jetzt am Freitag fahren wir ins Trainingslager weiter und uns nochmal bei besseren Temperaturen, hoffentlich klimatischen Voraussetzungen vorzubereiten.
Wo geht's hin?
Nach Spanien, nach Orense, was nicht weit weg ist von Portugal.
Also in Portugal ist auch noch dieses Rennen Ende Februar. Das heißt, Sie lernen die klimatischen Bedingungen schon mal so ein bisschen kennen. Oder ist es da gar nicht so warm gerade?
Da ist vielleicht jetzt gerade 5 bis 6 Grad wärmer als hier bei uns in Rostock.
Okay, also ungefähr 13 oder so. Aber es ist ja schon mal ein bisschen Frühling immerhin. Ja, am Ende schafft es nur ein deutsches Boot in dieser Gewichtsklasse zum Olympia-Quali-Wettkampf nach Luzern. Und sie nehmen das ja richtig ernst. Ne? Also sie brennen für ihren Traum, nochmal dabei sein zu dürfen, und machen das ja alles nebenbei. Wir haben sie schon mal begleitet bei der Polizei. Wir waren zufällig dabei, als sie zur Beamtin auf Lebenszeit benannt wurden. Sie haben einen Sohn. Und dieses Rudern ist ja im Prinzip, wenn man es ja ein bisschen läppisch sagt, eigentlich fast ein Hobby, was sie noch haben, aber eben sehr ehrgeizig betreiben. Machen das die Konkurrentinnen eigentlich auch? Also sind die genauso Feuer und Flamme?
Ich gehe davon aus. Also jeder stellt erstmal das andere, sei es das Privatleben, sei es das Berufsleben, in den Hintergrund. Viele lassen sich auch komplett freistellen oder sind Studenten und legen Urlaubssemester ein. Ja, also ich gehe davon aus, dass jeder dafür brennt, sich zu qualifizieren. Dementsprechend wird es sehr spannend, wer das auch wirklich schafft.
Wie ist denn die Konkurrenz?
Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt weiß ich nur noch von den Frankfurtern. Das hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Dementsprechend, ich lasse mich überraschen am 28., 29. Es können auch 2 Boote, 3 Boote, 6 Boote. Ich habe keine Ahnung. Es hat sich noch keiner wirklich dazu geäußert.
Und das müssen wir sagen, es ist nicht nur ein Rennen. Ihr fahrt so ein Best of Three. Also ihr fahrt 3-mal und das Boot, das dann am häufigsten gewonnen hat oder 2-mal gewonnen hat, darf dann weiter von Olympia träumen. Wissen Sie noch, als Sie das erste Mal bei Olympia waren, 2004 in Athen, wieso die Faszination für die Olympischen Spiele, wie groß das Staunen da damals war?
Ich muss ja dazu sagen, dass ich 2004 Ersatzfrau war und das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mitgekriegt habe und nicht selbst starten durfte. Deshalb hat mich dieser Olympia-Flash erst wirklich 2008 erreicht, als ich als Athletin selbst einlaufen durfte ins Stadion und auch am Start liegen durfte und meine Rennen absolvieren durfte. Und das ist echt, es ist einfach faszinierend, wenn man da im olympischen Dorf die ganzen anderen Sportler trifft, sieht, die man sonst nur im Fernsehen gesehen hat, zum Beispiel die Gina Lückenkämper. Hoffe ich, dass ich sie persönlich treffen werde. Und dementsprechend ist man nachher irgendwann auf Droge und will das nochmal erleben.
Das ist so eine Sucht dann irgendwie.
Kann man sagen. Das ist süchtig macht, diese Atmosphäre aufzusaugen, die man dort erlebt.
Ja, wir haben bei uns im Team natürlich, also auch im Fernsehen, online und auch im Radio, jedes Mal logischerweise welche dabei, die das zum ersten Mal erleben. Und auch für Sportreporter ist Olympia was Besonderes. Es ist einfach groß, es ist überwältigend. Ich habe das vor 4 Jahren in Rio das erste Mal mitmachen dürfen. Es war ein Wahnsinnserlebnis. Ich freue mich jetzt auch auf Tokio. Und eine junge Kollegin wird zum ersten Mal dabei sein, Ina Kast. Und die ist jetzt gerade bei den Australian Open beim Tennis und bereitet sich da gewissermaßen auch so ein bisschen auf die Olympischen Spiele vor. Und sie nimmt uns jetzt mal so ein bisschen mit in ihre Gedankenwelt und wie das so ist, zum ersten Mal als Journalistin bei Olympia zu sein. Wie sagt man so schön? Guten Abend Deutschland, guten Morgen Australien.
Ja, schönen guten Tag aus Melbourne von den Australian Open. Ich liege gerade in einem blauen Liegestuhl direkt vor der Rod Laver Arena auf der Tennisanlage und blicke auf eine sehr große Leinwand, wo gerade ein Match von einem australischen Tennisspieler übertragen wird. Um mich herum sind ganz viele andere Menschen, Tennisfans, die auch in blauen Liegestühlen liegen. Und an so einem Tag wie heute, wo die Sonne scheint, das ist einfach wirklich herrlich, muss ich sagen. Jetzt fragt ihr euch, warum hat die Frau Zeit, hier im Liegestuhl zu liegen, und macht ihr das hier den ganzen Tag, wenn ihr als Tennisreporterin unterwegs ist? Nein, das mache ich natürlich nicht so den ganzen Tag. Die Australian Open sind aber ein besonderes Grand-Slam-Turnier wegen der Zeitverschiebung. Das spielt einem so ein bisschen in die Karten, dass ihr in Deutschland 10 Stunden zurück seid. So kann man sich eigentlich hier bis 15 Uhr Ortszeit wirklich auf der Anlage immer ein bisschen rumtreiben, sich auch Matches auf den Außencourts angucken. Das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, einfach, dass man da weiterhin ein Gefühl auch kriegt, wer an Spielern nachkommt oder an Spielerinnen. Ich bin jetzt erst Anfang 30, bin zum 4. Mal beim Grand-Slam-Turnier dabei, darf auch dann bei den Olympischen Spielen in Tokio die Tennisberichterstattung übernehmen, zumindest einen Teil davon. Deswegen ist es für mich super wichtig, hier in Melbourne jetzt zu sein, so ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen, einfach um nochmal nah dran zu sein, am Tennispuls sozusagen. Ich denke, für mich als Rookie bei Olympia und generell auch jetzt als, ich würde mich immer noch als Tennis-Neuling bezeichnen, ist es auch total wichtig, den Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern von deutscher Seite zu haben. Ich nehme euch jetzt aber mal mit in die heilige Zone der Journalisten sozusagen, ins Medienzentrum. Die Leute, die sitzen hier gemütlich noch auf Bänken, auf Stühlen. Hier gibt es dann so kleine Zonen, wo auch Musik läuft, wo man sich was zu essen holen kann. leckere Getränke haben kann. Viele tragen heute Sonnenbrillen. Ich habe es ja gerade gesagt, die Sonne scheint. Und ich muss unbedingt nachher daran denken, mich wieder schön einzucremen mit Sonnencreme. Ich saß jetzt nur wenige Minuten da in diesem Liegestuhl, aber die Sonne in Australien ist einfach wirklich sehr aggressiv und ich habe auch ein bisschen empfindliche Haut, also darf ich nachher nicht vergessen. Jetzt gehe ich hier die Treppe hoch zum Medienzentrum. Jetzt bin ich hier auf Ebene 3 schon angekommen. Da ist dann auch das kleine Restaurant, wo wir Journalisten uns ab und zu mal ein Sandwich holen können oder einen Flat White. Das ist ja dieser australische Kaffee hier. Braucht man manchmal, um dann wach zu bleiben. Ich habe ja vorhin gesagt, dass unser Arbeitstag hier Ortszeit eigentlich erst so richtig um 15 Uhr losgeht, wenn es in Deutschland langsam morgen ist und die ersten Live-Schalten beginnen. Dafür sind die Tage aber hier sehr, sehr lang, denn die Night-Matches, die gehen teilweise bis Mitternacht oder 1 Uhr nachts. Danach sind dann noch die Interviews mit den Spielern und dann müssen wir noch eine Nachberichterstattung machen für euch, damit ihr am Nachmittag eurer Zeit noch schöne Beiträge senden könnt. So, jetzt bin ich hier ganz oben angekommen, im 4. Stock. Ganz schön anstrengend, aber ich habe es gepackt. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Hier sitzen die ganzen Printjournalisten, auch liebe Kollegen aus Deutschland, zum Beispiel Philipp Joubert, der schreibt für Spiegel. Hallo Philipp, guten Morgen.
Hallihallo.
Da hinten sehe ich jetzt auch die Kollegen zum Beispiel von der dpa oder von der Bild. Menschen, die für die FAZ schreiben, für die Süddeutsche Zeitung. Ich finde es immer ganz wichtig, dass auch wir Hörfunk- oder Fernsehjournalisten uns mit den Printleuten austauschen. Einmal ist es eine Frage der Wertschätzung für mich, aber auch einfach das Up-to-Date-Bleiben. Das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Wir sehen uns, glaube ich, als eine große Familie. Die haben mich natürlich auch erstmal ein bisschen kritisch beäugt, als ich da ganz neu war. Das war vor 3 Jahren bei den Australian Open. Die wussten jetzt nicht, wie ich ticke so als Mensch und als Journalistin. Und ich finde es immer ganz spannend in den Interviews, also bei den Pressekonferenzen, zum Beispiel jetzt mit Alexander Zverev, wie unterschiedlich auch die Fragen von uns deutschen Journalisten sind, je nachdem, welches Medium man bedienen will. Also zum Beispiel Philipp, der hier gerade so nett guten Tag gesagt hat, der stellt immer sehr spieltaktische Fragen und analytische Fragen wirklich zum Tennisspiel an sich. Das ist für uns jetzt nicht so relevant. Für uns sind dann eher die ein bisschen menschlichen Charakteraspekte interessant. Aber man lernt immer was dazu, man erfährt immer ein paar neue Dinge, das ist eigentlich ganz cool. Ich stehe jetzt hier gerade an einem sogenannten Desk, hier sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich immer ganz toll um unsere Wünsche kümmern hier von den Australian Open. Und da habe ich zum Beispiel angegeben, dass ich heute, egal ob bei Sieg oder bei Niederlage, mit Alexander Zverev und auch mit Angelique Kerber ein Interview führen möchte, 1:1. Ob die das dann auch zusagen, ist wieder die andere Frage. Gerade Alexander Zverev ist jetzt jemand, wenn der verloren hat, hat er nicht so wahnsinnig große Lust da, dann auch noch 10.000 Leuten ein 1:1 Interview zu geben, sprich mir ganz alleine. Da gibt es dann meistens nur so eine Hauptpressekonferenz und da muss ich mich dann mit den Tönen begnügen. Aber mal gucken, wie das heute läuft. Vielleicht habt ihr es gerade gehört, da gab es gerade eine Durchsage, dass Joanna Konter aus Großbritannien jetzt gleich im Interviewraum sein wird. Das ist immer ganz wichtig für uns, dass da auch die Durchsagen kommen. Wir haben das zwar auch immer angeschrieben auf so einem Screen, auf einem Bildschirm, wann welcher Spieler zum Interview bereitsteht. Meistens kann man davon ausgehen, dass so eine Stunde nach Matchende der Spielerinnen und Spieler, die dann auch zum Interview kommen. Manchmal übersieht man das aber einfach, wann für wie viel Uhr das angesetzt ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das auch nochmal hier ausgerufen wird. Idiotensicher sozusagen. Blöd ist nur, wenn man Kopfhörer auf hat und gerade an einem Beitrag feilt und das dann nicht hört. Aber bislang ist mir da eigentlich nie was durchgerutscht. Ich sitze jetzt im Medienrestaurant, werde mir hier gleich noch einen Kaffee holen. Den brauche ich heute irgendwie. Ich habe zwar heute relativ lange schlafen können und war auch schon beim Sport. Ich habe wohl ein bisschen Krafttraining gemacht. Das ist mir immer ganz wichtig, mich auch selbst körperlich zu betätigen, auch während so eines Turniers, während so eines Sportevents. Das ist einfach wichtig. Ich finde es einfach sehr hilfreich für den Kopf, dass man da ein bisschen frei wird. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt hier ein paar Einblicke bekommen habt, wie das beim Tennis so abgeht. Ein halbes Jahr ist noch bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
So, wir sind inzwischen umgedreht am Strand. Der Wind kommt jetzt von hinten. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, das war Ina Kast. Australien, Melbourne. Dieses Turnier findet ja immer im Januar statt, genauso wie die großen Turniere der Handballer. Jetzt gerade war die Europameisterschaft oder ist die Europameisterschaft der Handballer und wir begleiten ja auch Henrik Pekeler und das ist immer faszinierend. dass so einmal im Jahr Deutschland zur Handballnation wird. Millionen Zuschauer sitzen vor den Fernsehgeräten. Haben Sie da was für übrig für Handball?
Ich schaue mir das gerne an, aber auch nur, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das ist ja so typisch, ne? Man hat sonst mit der Sportart nichts am Hut und wenn das große Ereignisse sind, dann guckt man das gerne. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein bisschen Handballluft schnuppern können bei HC Empo. Da bin ich auch, jetzt gehe ich auch gerne hin und gucke mir die Spiele an.
Da haben Sie mal den Ball reinbringen dürfen, ne?
Ja, genau, da durfte ich einmal den Spielball bringen beim Derby Schwerin gegen Rostock, was übrigens auch die Woche stattfindet. Nochmal das Rückspiel. Ich hoffe, dass die Rostocker wieder siegreich sein werden. Und ich habe auch das letzte Spiel geguckt, wo sie gegen Kroatien gespielt haben, die Deutschen. Und ich hätte es den Deutschen sehr gegönnt, dass sie es schaffen. Aber es ist immer so doof. Der Bessere hat gewonnen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen.
Ja, aber ich merke schon, also Sie sind da, Ihnen geht es dann wie vielen bei uns, die, wenn es dann drauf ankommt, sind Sie dabei irgendwie, ne? Dann gucken Sie sich das an.
Ja, also es zieht einen dann mit. Wie gesagt, auch mit Fußball, ich habe mit Fußball gar nichts am Hut, aber wenn WM ist und wir im Halbfinale sind, dann sitze ich auch am Fernseher.
Diese Ausgabe erscheint ja am 24. Januar, deswegen können wir jetzt schon sagen, das Turnier läuft noch. Die deutsche Mannschaft ist vor dem Spiel um Platz 5. Also das Ergebnis kennen wir logischerweise noch nicht, aber wir können ja schon sagen, das Turnier lief jetzt nicht ganz so wie erhofft, auch nicht für Hendrik Pekeler, ein Handballer, den wir begleiten auf seinem Weg mit der Mannschaft nach Tokio.
Das Spiel gegen Kroatien war für die deutsche Mannschaft wohl der emotionale Tiefpunkt dieser Handball-EM. Zeitweise hatte sie mit 5 Toren Vorsprung geführt und trotzdem am Ende verloren.
Freiwurf nochmal für die deutsche Mannschaft. Es sind keine 15 Sekunden mehr auf der Uhr. Jetzt muss es schnell gehen. Julius Kühn wirft da an den Kreis. Schöne Fette. Kohlbacher ist durch und dann scheitert er an Tego. Am Schluss, Mann. Das gibt sich nach vor von Kai Hefner. Und dann ist die Chance vertan. Und dann haben sie das Ding verloren. Meine Güte, ist das bitter für diese deutsche Handballnationalmannschaft, die so toll gekämpft hat. Am Ende wieder ein Krimi gegen Kroatien. Am Ende aber kein Happy End für die deutsche Handballnationalmannschaft. Ich ziehe den Hut vor dieser Leistung. Nach dem Wackelstart in Trondheim hat damit niemand mehr gerechnet. Und heute sind sie die Verlierer gegen Kroatien. Der Halbfinaleinzug ist damit fast außer Reichweite. Aber es war ein guter Auftritt der deutschen Handballnationalmannschaft. Am Ende fehlte nur das Happy End.
Große Enttäuschung bei allen, auch bei Hendrik Pekeler, der von ARD-Experte Dominik Klein aber ein fettes Lob bekommen hat.
Hendrik Pekeler war für mich im Spiel gegen Kroatien der absolute MVP. Hätten wir gewonnen, hätte er das von mir selbst überreicht bekommen, weil er gerade was Sindrić, Karadžić, was diese schnellen Spiele angeht, in der Gegenbewegung ist das mit seiner Körpergröße unglaublich schwer. Er hat ein sensationelles Spiel abgeliefert. Auch da muss ich sagen, ist er immer der Ruhige, der in den Auszeiten immer wieder was zur Abwehr sagen muss. Aber der hat sich in diesem Turnier wieder voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist für mich mit der beste Abwehrspieler, den wir in unseren Reihen haben. Natürlich auch immer eine Konstellation mit Patrik Winczek, die sich im Verein auch sehr gut natürlich kennen. Von daher ist Hendrik Pekeler für mich da der Leader, vor allem in der Abwehr.
Mit dem besagten Patrik Winczek, genannt Bam Bam, teilt sich Pekeler bei der EM ein Zimmer. Beide kennen sich vom THW Kiel gut und beide sind sehr ordentlich, sagt Pekeler. Und sie verbringen während eines Turniers natürlich auch viel Zeit im Hotel.
Ja, ich versuche mich schon öfter zu behandeln zu lassen. Wir haben ein Brettspiel dabei, was wir viel spielen. Dann guckt man sich halt so seine Serien oder guckt Handball, was halt gerade so im Fernsehen läuft.
Und Pekeler versucht, so viel Kontakt wie möglich nach Hause zu haben.
Ja, schon meine Familie, die ich am meisten vermisse. Klar telefonieren wir täglich, auch über FaceTime, aber das ist ja kein Ersatz, wie wenn man mit den Kindern oder mit der Frau zusammen ist. Meine Frau erzählt mir auf jeden Fall, dass sie mich vermissen. Ist auch nicht für sie nicht so leicht, wenn man 3-4 Wochen am Stück sie mit den Kindern alleine lässt, dass sie da mal ein bisschen Hilfe bekommt. Deswegen freue ich mich, wenn ich jetzt am Sonntag wieder zu Hause bin.
Und der Turnierstress vorbei ist. Teilweise haben die deutschen Spiele mehr als 6 Millionen Fernsehzuschauer. Die Hörfunkwellen der ARD berichten live. Sportschau.de hat Texte, Audios und Videos online. Und auch andere Portale und Zeitungen füllen ihre Seiten mit Handball. Ja, wenn es läuft, ist die Begeisterung groß in Deutschland. Und Hendrik Pekeler weiß das.
Ich muss gestehen, die letzten Jahre habe ich viel gelesen. dieses Jahr habe ich es mir abgewöhnt, weil ich einfach keine Lust habe, mich über so viele Sachen aufzuregen. Klar schnappt man immer mal wieder was auf, aber dieses Jahr habe ich das versucht, so gut wie es geht auszublenden.
Aber eben auch nicht ganz. Pekeler hat sich nach der Niederlage gegen Kroatien vor allem über die Äußerungen eines ehemaligen Weltklasse-Handballers geärgert.
Daniel Stephan. Man hört von ihm 11 Monate im Jahr gar nichts. Denn bei der EM, wenn man ein schlechtes Spiel macht, ist er der Erste, der aus seinem Loch gekrochen kommt und dann meint, das Maul aufreißen zu müssen. Ich glaube, er war ein richtig guter Handballer. Aber seitdem hat er nicht besonders viel dazu beigetragen, dass die Sportart Handball in Deutschland weiter wächst oder weiter vorangebracht wird. Deswegen kann man das, was er sagt, einfach nicht für voll nehmen.
Und Pekeler fühlt sich bestätigt. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts hatte er große Befürchtungen, dass eine Europameisterschaft in 3 Ländern schwierig werden könnte. Also Norwegen, Österreich und Schweden. Und bitte?
Das hat sich bei mir bestätigt. Jetzt machen wir diese ganze Reise einmal durch. Ich halte nicht viel von den 3-Länder-Konstellationen. Ich würde es schöner finden, wenn man das ja, im 1 oder 2 Länder macht, maximal. Aber dieses Rumgereise und von Norwegen nach Österreich und jetzt nach Stockholm, das hat keinen Charme, das hat gar nichts. Das ist einfach eine Katastrophe.
Ein Land würde Pekeler in diesem Jahr aber gerne noch besuchen. Japan. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist durch den 4. Platz bei der WM vor einem Jahr schon sicher für ein Olympia-Qualifikationsturnier qualifiziert. Das findet Ende April in Berlin statt. Von den 4 Mannschaften in der Gruppe dürfen die 2 Besten nach Tokio.
Da haben wir eine richtig harte Gruppe, aber wir spielen zu Hause. Wir müssen uns einfach dafür qualifizieren, da gibt es keinen Wenn und Aber.
So, und dann fragen wir mal unseren Handballexperten Thomas Kohs, den habt ihr eben schon mal gehört.
Meine Güte!
Genau der. Und der sagt uns jetzt mal, wer denn die deutschen Gegner sein werden oder könnten.
Klar ist, es sind definitiv 2 europäische Mannschaften und dazu kommt noch eine afrikanische, die dann wohl eher die Außenseiterrolle einnehmen wird. Aktuell ist es Schweden. Sollte Norwegen allerdings Europameister werden, wäre es definitiv Spanien. Und dazu kommt dann noch ein Team bei dieser EM, das sich bisher noch kein Ticket für so ein Qualifikationsturnier gesichert hat. Also das könnten die starken Ungarn oder die unangenehmen Slowenen sein. Fakt ist, die ersten beiden Mannschaften aus dieser Vierergruppe bekommen ein Ticket für Tokio. Deutschland hatte sich ja mit dem 4. Platz bei der Heim-WM vor einem Jahr dieses Ticket gesichert und gleichzeitig das Heimrecht auch für so ein Turnier bekommen. Also mit den Fans zu Hause im Rücken sollte das eigentlich machbar sein, das Ticket für Tokio.
Ja, wir sind zurück an der Ostsee. Steife Brise, große Brandung, ich will jetzt nicht sagen hohe Wellen, aber Marie-Louise Dreger möchte hohe Wellen schlagen, sagen wir es mal so. Sie will nach Tokio und wir sind transparent. Heute ist der 22. Januar, also 2 Tage bevor diese Folge erscheint. Und am Tag der Veröffentlichung, also am 24. Januar, da ist Marie-Louise schon wieder Dreck.
Ja, Dreck, genau. Ich meine nicht Dreck, da bin ich auch dreckig.
Das schneide ich raus. Und am 24. Januar ist Marie-Louise Dreger schon wieder weg, nämlich im Trainingslager. Was passiert da jetzt genau?
Wir werden jetzt nochmal in dem Trainingslager gerade die Abstimmung in den höheren Frequenzen versuchen zu optimieren. Das läuft schon ganz gut, aber man ist ja Perfektionist und man will es halt immer noch besser machen, als es vielleicht schon läuft. Und wir haben natürlich auch beste Vergleichsmöglichkeiten mit den schweren Frauen, die auch vor Ort sein werden und dann hoffentlich mal im Doppelzweier gegen uns fahren, dass wir uns das schon mal besser einschätzen können. Weil so haben wir überhaupt keine Einschätzung, wo wir sind, wo wir liegen, wie schnell wir sind. Und ich hoffe, dass die schweren Frauen uns da ein Stück weiter voranbringen und uns helfen.
Ihr kennt euch ja auch schon, ne? Also Fini Sturm war schon ihre Partnerin auch in Rio. Da seid ihr zusammen 11. geworden. Trotzdem stelle ich mir schwierig vor, so ja, diese Abstimmung, dass die Automatismen wiederkommen. Wie arbeitet man daran?
Man kann eigentlich nur gemeinsam Kilometer schrubben im Doppelzweier, um das wieder so ja, reinzukriegen. Diesen Automatismus, wie du schon angesprochen hast, und halt dann auch in die hohen Frequenzen zu übertragen. Ansonsten kann man da nicht viel anderes machen. Wir haben jetzt jeder, Fini ist jetzt 3 Jahre lang Doppelvierer oder 1 Jahr Doppelzweier gefahren. Dementsprechend hat sich bei ihr auch viel geändert. Ich saß die meiste Zeit im Einer. Da fährt man sich irgendwann ein, also mit sich selbst ein. Und ja, deshalb jeder hat sich ein bisschen verändert in seinem Ruderstil. Und das muss jetzt einfach mal wieder ein bisschen zurückgeschraubt werden und das rausholen, was in Rio schon da war.
Und das kostet ja alles Geld. Ich habe vorhin schon erwähnt, Sie sind Polizistin und sehr viele Leistungssportler in Deutschland verdienen mit ihrem Sport ja nicht so viel Geld, wie viele, glaube ich, denken. Und So ein Trainingslager kostet Geld. Ihr wart in Brasilien schon im Dezember, um da zu trainieren. Wie finanziert ihr das alles?
Also ich bin jetzt in der glücklichen Lage, seit letztem Jahr von der Sportstiftung der Ostseesparkasse unterstützt zu werden, dass die mir meine Trainingslager finanzieren. Bei Finny ist es ähnlich. Die hat auch eine spezielle Förderung vom Land Brandenburg, die auf Antrag ihre Kosten übernehmen. Dementsprechend sind wir da gerade momentan sehr safe. Ansonsten müssten wir das alles aus eigener Tasche bezahlen und das wäre für uns überhaupt nicht stemmbar.
Wir sprechen gleich weiter. Wir begleiten ja 5 Sportler auf ihren Wegen nach Tokio. Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock, der war den Jahreswechsel über auf Gran Canaria und hat Anfang Februar in Magdeburg seinen ersten wirklich wichtigen Wettkampf in diesem Jahr. Da werden wir mal vorbeigucken. Also hört ihr dann in der nächsten Folge von. Und was machen unsere beiden Leichtathleten? Phil Groller hat heute Geburtstag am 24. Januar. Wir singen jetzt nicht. Das ersparen wir allen. Aber wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch, alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit. Und wir wollten mal von ihm hören, wie es so geht im neuen Jahr.
Ja, ich bin soweit ganz gut ins neue Jahr reingestartet. Ja, ich hatte jetzt auch die ersten Hallenwettkämpfe schon. Da stehen natürlich jetzt noch ein paar an. Mal schauen. Aber die Hallensaison ist für mich jetzt in dem Sinne nicht so wichtig. Gerade in Bezug auf Tokio. Trainingstechnisch hat sich nicht viel verändert. Jetzt werden wir demnächst in die Vorbereitung rein. Und dann stehen Trainingslager an im März nach Südafrika und dann nochmal nach Lanzarote. Genau.
Das war Phil Groller, der zu den Paralympics will im August. Und Gina Lückenkämper, die pendelt gerade so zwischen Deutschland und den USA hin und her. Trainiert ja seit einigen Monaten sehr oft in Florida. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Fabian Wittke, obwohl er im Urlaub ist, trotzdem Teil natürlich dieser Sendung ist. Er hatte nämlich von Afrika aus, wo er gerade ist, ist auch passionierter Hobbyläufer und macht gerade Urlaub in Kenia. Und hatte von dort aus Kontakt mit Gina Lückenkämper und hat ihr Fragen geschickt per Sprachnachrichten.
Hallo Gina, hier sind wieder Moritz Kasseretsch und Fabian Wittke. Und für die aktuelle Folge haben wir folgende Fragen an Sie. Frage Nummer 1. Wie stressig ist es während des Trainings zwischen Deutschland und den USA hin und her zu pendeln und inwiefern wirkt sich das auch auf die Trainingsintensität bzw. das Trainingsresultat aus?
Ich komme tatsächlich mit Jetlag erstaunlich gut klar. Also jetzt die Tatsache, dass ich jetzt fast 7 Wochen hier drüben war und hier trainiert habe und wieder zurückgeflogen bin, hat eigentlich auf mein Schlafverhalten keine Auswirkungen gehabt und auch jetzt, dass ich nach 2 Wochen schon wieder hier bin, hat eigentlich auch jetzt keinen großen Einfluss drauf gehabt. Also ich kann da trotz alledem relativ gut schlafen und komme echt zügig eigentlich wieder in den Rhythmus rein. Da tue ich mich wirklich nicht schwer mit. Aber natürlich hat man halt an den Reisetagen keine Möglichkeit, irgendwie Sport zu machen und man sollte halt auch am Tag nach so einer langen Reise doch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen versuche ich allerdings, meine Reisetage so zu legen, dass ich möglichst kein Training beeinflusse oder dass möglichst auch keine Trainingseinheit dadurch verloren geht. Heißt, ich fliege meist an einem Freitag zurück, damit ich halt Samstag, Sonntag eh Ruhe habe oder ich habe halt Samstag, Sonntags ja eh Ruhe vom Training her und kann dann halt auch diese Ruhephasen entsprechend nutzen und versuche dann halt auch am Wochenende entsprechend wieder herzufliegen, damit halt einfach möglichst wenig vom Training verloren geht. Aber ich komme eigentlich an sich echt gut klar, vor allem halt einfach auch dadurch bedingt, dass ich halt einfach ja keine Probleme habe zu schlafen. Also trotz, dass es unterschiedliche Zeitzonen sind und es ist immerhin ein Unterschied von 6 Stunden, den ich da halt habe. Aber das macht mir persönlich nicht allzu viel halt aus. Aber man muss halt schon gucken, dass man drauf eingeht und vor allem darauf achten, dass der Körper definitiv genug Schlaf bekommt.
Frage Nummer 2, wie sind Sie eigentlich ins neue Jahr gestartet?
Ja, mein Start ins neue Jahr 2020 war eigentlich sehr entspannt. Hab mit Freunden ins neue Jahr gefeiert in einer wirklich gemütlichen kleinen Runde. Allerdings war mein Start ins neue Jahr jetzt nicht so das, was man sich unbedingt erhofft, weil ich halt leider einen grippalen Infekt hatte. Also jetzt nicht so das Gelbe vom Ei und nicht das allergrößte Highlight, aber so ist das halt leider manchmal.
Was war eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk?
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war es definitiv, dass ich über die Feiertage zu Hause bei meiner Familie und meinen Liebsten sein konnte und halt einfach auch mal ein paar Tage Ruhe nochmal wieder reinbekommen habe in diesem doch auch stressigen, turbulenten Jahr. Von daher war das einfach mein schönstes Weihnachtsgeschenk, Zeit mit der Familie zu verbringen.
Ja, links die Wellen der Ostsee, rechts der Wald und wir auf einem etwa 10 Meter breiten Sandstrand laufen den hell beschienenen Hochhäusern von Warnemünde entgegen. Wir sind übrigens am Hundestrand, weil Marie-Louise Dräger selbst auch einen Hund hat und deswegen häufig hier ist.
Ja, das stimmt. Ich gehe gerne mit meinem Hund Olaf hier an den Strand, weil er rasseuntypisch eine Wasserratte ist. Man könnte auch Robbe zu ihm sagen. Ja, das ist unser Wohlfühlort einfach.
Was ist das für eine Rasse?
Ich habe einen Old English Bulldog und der ist mittlerweile schon betagte 11 Jahre alt, also in 100 Jahren 77. Opa, Uropa.
Ein alter Herr und der ist auch gern am Strand.
Ein alter Herr, der gern am Strand ist, ja. Hundestrand ist ja auch immer gleich FKK-Strand, aber bei Hunden ist es ja normal.
Und die Gefahr besteht jetzt auch bei diesen Temperaturen nicht, dass uns hier jemand entblößt, entgegenkommt. Sie haben mir gerade erzählt, Sie waren heute Morgen schon schießen. Das finde ich spannend. Sie sind ja Polizistin und waren heute Morgen schon schießen. Ich hoffe nicht auf offener Straße.
Nein, wir müssen einmal im Jahr eine Kontrollüberprüfung abliefern. Das findet in der Schießanlage statt, beziehungsweise im Sommer auf einer Schießbahn draußen. Wir schießen die Kontrollübung, machen noch kleine Übungen. Die ganz normalen Handgriffe, die man auch draußen im Einsatz drauf haben muss, wenn man da in eine Stresssituation kommt, damit die auch sitzen, die ganzen Automatismen mit dem Schusswaffengebrauch dann nachher, dass man das auch alles sicher draußen machen kann. Das üben wir in der Schießanlage, auf der Schießanlage und müssen halt die Kontrollübung machen.
Wenn es mit dem Ruder nichts wird, können Sie einfach als Sportschützin nach Tokio.
Ich glaube, das wird nichts.
Ja, apropos Tokio. Fester Bestandteil, kennt ihr schon, ist Katrin Erdmann, unsere Korrespondentin. Fabian Wittke hat mit ihr gesprochen. Und es geht darum, dass Überraschung, Überraschung, plötzlich alles viel teurer wird als gedacht.
Ja, die Zeit läuft und läuft und läuft, würden wahrscheinlich unsere Großeltern sagen. Aber der Countdown läuft und wie das ja auch schon fast Tradition ist, auch in Tokio ist es jetzt so, dass die Kosten immer weiter nach oben gehen. Das kennen wir von den Großereignissen und aktuell sind da so, so viele Zahlen im Umlauf. Und bevor wir euch jetzt irgendwas erzählen, fragen wir doch die Frau, die sich damit auskennt. Das ist unsere Stimme in Tokio. Das ist unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann. Alte Floskel nochmal. Wie lange darf man eigentlich noch frohes neues Jahr wünschen? Wir machen es einfach jetzt trotzdem, weil wir hören Sie jetzt zum ersten Mal. Also hallo Katrin und frohes neues Jahr.
Hallo, ebenso frohes neues Jahr, noch ganz verspätet.
Ja, Stichwort Kosten. Wie viel mehr Kosten kommen denn jetzt auf den japanischen Steuerzahler zu?
Also auf jeden Fall mehr als erwartet oder mehr als ursprünglich angegeben. Das ist ja ganz häufig so. So genau kann man das natürlich noch nicht sagen. Aber insgesamt ist jetzt schon mal von einer Vervielfachung der Kosten die Rede. Das heißt so in etwa 25 Milliarden Euro. Der Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien, Franz Waldenberger, hat sich das in einem Text mal ganz genau angeschaut und aufgesplittet, denn der ist da Experte.
Ja, dann schieß los. Was sagt er?
Also der differenziert das und das muss man tatsächlich auch so machen, zeigt aber auch, wie kompliziert es ist, in drei verschiedene Kostenstellen. Also da wird zum einen das allgemeine Budget des Tokioter Organisationskomitees für die Olympischen Spiele und natürlich die Paralympics. Dann zum zweiten die Investitionen für die Stadien und andere Infrastrukturmaßnahmen. Und drittens alle Kosten rund um die Sicherheit, den Service, die medizinische Hilfe und kulturelle Veranstaltungen. Doch was nun alles so zu dem Budget gehört und was nicht, das kann man vielleicht an zwei Beispielen mal ganz kurz transparent machen. Also so sind die Kosten für die Infrastrukturinvestitionen für die Spiele auch Teil des Stadtentwicklungsplans für Tokio. Das heißt, also es hätte auch ohne Olympia bestimmte Kosten gegeben. Und das aufzusplitten ist eben gar nicht so einfach. Oder ein anderes Beispiel, das Nationalstadion. Also die Baukosten, das wurde ja kurz vor Weihnachten eröffnet, seien da weitgehend im Rahmen geblieben, hieß es. Aber die Frage, hat man da auch mit reinberechnet, dass es ja jetzt einen neuen Architekten gegeben hat und man musste natürlich der man zuerst den Auftrag gegeben hat, Zaha Hadid, natürlich auch Kosten erstatten und da sind auch schon Kosten entstanden. Also wo sind diese Kosten versteckt?
Ja, aber als Zuschauer und als Zuhörer fragt man sich natürlich immer, und das kennt man natürlich auch von der Elfi, also von der Elbphilharmonie oder vom Hauptstadtflughafen, warum explodieren die Kosten immer?
Also es gibt natürlich auch immer viele unvorhergesehene Dinge, also zum Beispiel jetzt bei Tokio zusätzliche Kosten, unter anderem beispielsweise dadurch, dass der Marathon ganz in den Norden verlegt wurde, da hatte man ja schon viel gemacht, hatte man auch viele Hitzemaßnahmen schon ergriffen, Freiwillige gesucht, jetzt muss man das alles in den Norden verlegen und es wurden jetzt auch zusätzlich rund 300 Millionen Euro als Reserve für mögliche Notfallmaßnahmen bereitgestellt. Das hängt unter anderem mit den Auswirkungen des schweren Taifuns im vergangenen Herbst zusammen. Da will man eben gut vorbereitet sein. Und man muss dann ja auch noch mal gucken, ob es dabei bleibt. Denn solche Großereignisse werden dann auch gern dazu genutzt, um endlich mal an Gelder heranzukommen. Deshalb setzt man das Budget ja manchmal auch noch mal ein bisschen ein Stück weit vielleicht auch dann zu hoch an. Ja, und man wird dann natürlich auch gegenrechnen müssen in dem ganzen Wirrwarr, was an Geldern reingekommen ist.
Ja, ist da denn schon was abzusehen? Ich meine, eine wichtige Einnahmequelle, und das kennen wir natürlich auch von anderen sportlichen Großereignissen, sind ja immer Sponsoren.
Ja, klar, die gibt's natürlich auch bei Olympia. Und da hat sich Japan, das kann man wirklich sagen, recht trickreich erwiesen und mal kurzerhand die bisherigen Konventionen gebrochen. Also normalerweise ist es so, dass es pro Branche nur einen lokalen Sponsor geben darf. Doch in Tokio ist es jetzt anders. Da fließen dann nun zum Beispiel Millionen von den beiden japanischen Fluggesellschaften ANA und JAL. Also zwei aus einer Branche. Sich finanziell zu beteiligen, das wurde schon fast so beworben wie, also ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, und von den Sponsoren mal abgesehen, da muss man auf lange Sicht auch sehen, was die Spiele dann an Tourismus bringen. Also die Touristenzahlen sind in den vergangenen Jahren kräftig angestiegen, bezogen sich aber bisher vor allem auf bestimmte Regionen wie Tokio und Kyoto. Nun steht natürlich Tokio dieses Mal auch im Fokus, aber ja auch andere Regionen wie Fukushima. Es könnte sich rechnen, muss man sehen. Was ich noch persönlich einen ganz interessanten Aspekt finde, den der Direktor des Deutschen Instituts für Japan-Studien, den ich ja anfangs auch schon mal angesprochen hatte, aufgreift. Japan erhofft sich durch die Spiele auch sozusagen eine Öffnung von innen. Das Land ist ja, um das mal sehr vorsichtig zu sagen, nicht gerade ausländerfreundlich, auch wenn die Japaner sehr höflich sind. Aber das Land braucht dringend Zuwanderung. Und vielleicht, wenn man jetzt sieht, ah, da kommt jetzt über den Tourismus und kommen die Leute und so weiter und so fort, vielleicht ändert sich dann auch so ein bisschen die Haltung, vielleicht auch in der Politik.
Ja, und es gibt noch ein Thema, das, glaube ich, noch groß werden könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist der Coronavirus. Eine Krankheit, ein Virus, der jetzt so in China vorwiegend aufgetreten ist. Es gibt leider auch schon einige Todesopfer. Und der breitet sich allmählich aus. Es gibt auch in Japan schon jemanden, der erkrankt ist daran, der das mitgebracht hat aus China. Aktuell gerade ein Fall aus den USA. Frau Dräger, ist das etwas, was Sie beschäftigt, was Sie beobachten?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe davon noch nichts gehört. Aber unser Verbandsarzt ist da sehr blickig. Wenn das wirklich irgendwann daraus hinauflaufen wird, dass wir uns damit Gedanken machen würden, wird er uns rechtzeitig darüber informieren, welche Vorsichtsmaßnahmen wir zu ergreifen haben. So wie in Rio mussten wir auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um nicht am Zika-Virus zu erkranken oder an Magen-Darm, wenn man da mit dem Wasser in Kontakt kommt. Also ich denke, dass wir rechtzeitig eine Information von unserem Verbandsarzt kriegen und machen wir jetzt im Vorfeld nicht so viele Gedanken darüber.
Sagt Marie-Luise Dräger, während eine große weiße Schwedenfähre drauf und dran ist, in den Hafen von Warnemünde einzulaufen. Wir sind fast am Ende in dieser Folge. Es war eine besondere Folge, finde ich, mit Blick auf Ihren Wettkampf Ende Februar in Portugal. Was ist eigentlich, wenn das schief geht, wenn Sie es da nicht schaffen?
Ich habe mich noch nicht um Plan B gekümmert, aber ich denke schon, dass der dann wirken wird.
Was wäre denn das? Also dann doch wieder versuchen, in den schweren Einer zu kommen? Oder? So wie in London, ne?
Genau, so wie in London, aber der muss auch noch nachqualifiziert werden. Wie gesagt, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, weil ich eigentlich gute Hoffnung bin, dass wir das im Doppelzweier schaffen, uns da national durchzusetzen. Und wenn wirklich, 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 wovon ich nicht ausgehe, das passieren sollte, dass wir das nicht schaffen, muss ich erstmal wieder mit mir klarkommen und dann kann ich Plan B in Angriff nehmen.
Okay, und wir nehmen jetzt mal was anderes in Angriff. Es ist wirklich kalt, finde ich. Was trinkt man hier so in Rostock, um sich aufzuwärmen? Nach einem langen, gemütlichen Strandspaziergang? Grog oder?
Ich hätte jetzt gesagt Tee, aber wenn du gerne Grog trinken möchtest, kriegen wir das auch hin.
Wir gucken mal. Marie-Luise Dräger, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Ja, und wir hören uns dann in einem Monat wieder, am 24. Februar. dann auch wieder mit Fabian Wittke. Ich bin Moritz Kasserletz. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambüchen.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.